Es ist pünktlich 19.30 Uhr. Die Form ist ja was Schönes und die waren wir im Kepler Salon immer. Bin ich verständlich? Hören Sie mich gut?
Nein?
Noch nicht. Ist es besser jetzt? Wunderbar. Vielen Dank für die Hilfe. Es ist 19.30 Uhr und ich wollte gerade sagen, die Form ist ja immer was Schönes, wenn man weiß, in welcher Zeitform, in welchem Zeitraum man sich bewegt. 19.30 Uhr bis 21 Uhr. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen im Kepler-Salon, im Lusthaus des Wissens, wie die oberösterreichischen Nachrichten einmal geschrieben haben. Und wir sind ja jetzt im 9. Jahr des Bestehens des Salons. 2009 wurden wir gegründet, haben jährlich an die 100 Veranstaltungen, nicht nur hier. Und ich begrüße an meiner Seite recht herzlich Dr. Arnold Metnitzer. Schön, dass du da bist. Vorweg ein paar Formalien. Als Salonintendant darf ich natürlich keine Fehler machen, nichts vergessen. Eben habe ich schon angesprochen, den Salon gibt es seit 2009, dass das möglich ist, danken wir den Subventionsgebern von Stadt und Land und auch unseren Unterstützungsvereinen, den Freunden des Kepler-Salons. Werden Sie doch Freundin oder Freund des Kepler-Salons. Mit 25 Euro im Jahr ist man dabei und gewährleistet damit auch sozusagen, dass wir auch ein 10., 11., 12. Jahr schaffen. Denn ich muss hier kurz meine Begeisterung, ich bin jetzt fast 5 Jahre hier sozusagen verantwortlich für diesen Raum, für das Programm, weil ich glaube, dass gerade so Räume des Fragens, des Inputs bekommen, wichtiger denn je sind. Und ich finde immer nach wie vor sehr schön, dass wir ausgerechnet im Wohnhaus, im ehemaligen Wohnhaus von Johannes Kepler, dass das stattfindet in diesem, in dieser wunderschönen Atmosphäre, in diesem Ambiente. Und ich glaube einfach, das ist wichtig, man sieht ja auch, dass wir ein Sehnsuchtsort sind, wo man vieles erfahren kann und diskutieren kann. Also werden Sie Freundin oder Freund des Kepler-Salons, das Anmeldeformular finden Sie hinten im Trimesterprogramm, da können Sie sich einschreiben. Noch was, die Bar hat offen, wenn sie dürstet, dann können Sie auch während der Veranstaltung aufstehen und sozusagen was zu trinken holen. Im Anschluss haben wir noch bis 22 Uhr geöffnet. Wenn wir dann sozusagen ins Gespräch fallen miteinander, bitte ich Sie, mir ein Zeichen zu geben und auf das Mikrofon zu warten, denn fast alle Veranstaltungen werden aufgezeichnet. Wir haben mittlerweile, glaube ich, ein Audioarchiv von 40 Tagen. Sie können also 40 Tage und Nächte durchhören. Das wäre sozusagen mal ein schönes Weltrekordsprojekt. Und heute ist auch DorfTV dabei, also es ist auch dann sozusagen mit Bild erlebbar. Mein Name ist Norbert Tröger und ich habe schon gesagt, ich bin jetzt das 5. Jahr hier. Arnold, dich vorstellen, wir kennen uns schon seit dem letzten Jahrtausend. Ich war damals noch ziemlich grün hinter den Ohren, ich bin es also immer noch ein bisschen.
Ich hoffentlich auch.
Du wurdest 1952 in Kärnten geboren. Ich war auch an deinem Geburtsort schon, in einem Bergbauernhof bei Gmünd, über Gmünd. Hast dann Theologie in Wien und Rom studiert und warst zwischen 1979 und 2001 Seelsorger in der Diözese Gurk-Klagenfurt. Dann in den 90er Jahren Lehranalyse bei Erwin Ringel und Ausbildung zum Psychotherapeuten in Wien und seit 1996 Psychotherapeut in freier Praxis. Bist freier Mitarbeiter im ORF, da auch sehr regelmäßig zu erleben. Und ich glaube, dein Buch, der Titel ist Mit dem Herzen atmen, ist das sechste, wenn ich richtig gezählt habe.
Ich habe jetzt mit der kleinen Zeitung ein Interview führen dürfen, oder die mit mir, und die haben mir vorgerechnet, das wäre mein zwölftes. Ich habe selber nicht wirklich nachgezählt, ich weiß es nicht.
Mhm. Ja. Ist auch nicht wichtig.
Ja, genau.
Genau. Bevor wir starten, ist mir immer wieder eine Geschichte, die ich schon öfter von dir gehört habe, die mich immer wieder berührt, was sozusagen dein Auslöser war, schon als Kind Seelsorger werden zu wollen. Das war eine Kindheitserfahrung für dich.
Und du willst, dass ich dir jetzt erzähle?
Ich glaube, es ist authentischer, wie ich
erzähle. Nein, das ist auch unter Umständen genauso authentisch, wenn eine Geschichte von jemandem, über jemanden im Beisein dieses jemanden erzählt wird, weil wir da sozusagen den Effekt der stillen Post aneinander überprüfen können. Und es ist genauso kostbar, und darum freue ich mich immer auch auf Vorstellrunden, weil das eine erste ganz intensive Begegnung ist zwischen Menschen, die ja nicht zufällig zueinander kommen, sondern die wollen ja was miteinander, so wie wir zwei, wie wir uns zuallererst getroffen haben, habe ich mit Norbert und ein paar anderen Musikerfreunden eine uralte Karwochenregel in der Diözese Gurk durchbrochen und habe sozusagen diese stillen Tage der Besinnung mit einer musikalischen Hinführung einleiten wollen, unter zunächst schweren Protest des Diözesanbischofs, der gemeint hat, das stört irgendwo sozusagen diese Karwochen. Bitte wie? Kapellari. Und dann habe ich gesagt, Herr Bischof, das ist alles schon auf Schiene, das lässt sich nicht mehr absagen. Und das findet auch statt. Und Sie sind herzlich willkommen, in der ersten Reihe Platz zu nehmen. Und das war das Feine auch an meinen Kämpfen und an meiner Sturm- und Drangzeit damals, wo ich gewusst habe, ich muss hier weg. Und gleichzeitig gewusst habe, ich kann nur dorthin, wo es weiterhin um Seelsorge im feinsten Sinn geht. Und mit diesem Bischof Kapellari habe ich einen wunderbaren Reibebaum, aber auch einen Forderer und Förderer gefunden. Und nachdem er gesagt hat, das darf nicht stattfinden, und ich habe gesagt, jetzt findet statt, und in der ersten Reihe ist ein Platz für Sie frei, ist er auch tatsächlich gekommen und hat nach diesem musikalischen Hinführungserlebnis in den Geist der Karwoche gesagt, er hätte in seiner Zeit als Bischof nie in Kärnten in dieser Zeit so ein tiefführendes und so ein aufrührendes und hinführendes musikalisches, spirituelles Erlebnis gehabt. Dort habe ich den Norbert, und dann haben wir in unserem Gründerzeit Elan, haben wir natürlich auch einen schönen Namen für diese Gruppe gefunden, Amici Musici, weil die Menschen, die mit Musik zu tun haben, unweigerlich durch das, was sie tun, zu Freunden werden und da Titel und Distanzen fallen und das zum Klingen kommt, was uns miteinander, wie sagt der Rilke, was uns anrührt. Dich und mich nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich, der aus zwei Seiten eine Stimme zieht. Und das ist das Unternehmen Menschheit oder Menschlichkeit, oder der Martin Buber würde sagen, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und eine solche Begegnung hat in meinem Leben als Dreijähriger stattgefunden, wie ich am Sonntag am Schoß meiner Mutter sitzend, in dem Augenblick, wo der Pfarrer die Kanzel betritt und mir klar war, jetzt ist so eine andachtsvolle Erwartungsstille, im Raum. In diesem Moment habe ich sozusagen meinen ersten Auftritt in meinem Leben gehabt und habe laut für alle hörbar in den Kirchenraum hinein zu meiner Mama gesagt, Mama, ich wäre auch ein Pfarrer. Und das hat die besonders Frommen sehr bewegt, die weniger Frommen auch. Die einen haben sich alttestamentarisch mit prophetischen Allusionen irgendwie gemeldet und haben Jahrzehnte später mich daran erinnert, schon im Mutterleib habe ich dich gerufen, diesen Weg zu gehen. Und die anderen waren einfach bewegt und wollten unbedingt aus diesem Grund auch bei der Primiz dann, als ich aus Rom zurückgekommen bin zur ersten Heiligen Messe als Primiziant, da wollten sie auch aus diesem Grund dabei sein. Und das ist wahrscheinlich eine Erfahrung, die eine wirkliche erste Wegmarke in meinem Leben war. Und später bei meinen Lehrjahren auf der Couch bei Erwin Ringel habe ich irgendwann einmal diese Geschichte erzählt und der Ringel war elektrisiert und hat mir immer wieder gesagt, völlig unvermutet und so, dass er auch mir auf die Nerven gegangen ist zunächst damit, erzählen Sie doch noch einmal diese Geschichte, wie Sie da in dieser Kirche am Schoß Ihrer Mutter sitzen. Und ich habe gesagt, das habe ich Ihnen schon erzählt. Und gesagt, das werden Sie merken als Psychoanalytiker, die Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Wiederholen Sie das so lange, bis Ihnen der ganze Kontext dessen, was hier in einer Nussschale unter Umständen schon angelegt ist, bewusst oder zumindest bewusster wird. Nach und nach habe ich das auch tatsächlich verstanden und deswegen freut es mich auch, dass unvorbereitet, wie wir uns diesbezüglich haben, die Geschichte jetzt an den Anfang dieser Buchpräsentation kommt, weil mir nach und nach der ganze Kontext auch dieses kindlichen Gemüts da mit 3 Jahren bewusst geworden ist, weil was passiert denn da? Da tritt ein Kind so in das magische Zeitalter ein, wo die Fantasie mächtig ins Kraut schießt und wo man eine Intelligenz entwickelt, die also mit den alten griechischen Philosophen mithalten kann. Es dauert ungefähr so lange, bis dann das Kind in das Vorschul- und in das Schulalter kommt und dann legt die Gesellschaft Hand an und glaubt, sagen zu müssen, wo es lang geht und dann verschwindet etwas von dieser Kreativitätsfülle. Und im ständigen Wiederholen und immer wieder frei assoziieren ist mir so aber etwas von dieser ganzen Tragweite eines Menschenschicksals bewusst geworden, nämlich nicht nur der fromme Aspekt, sondern der von einem Kind wie ein Löschblatt aufgesaugte soziale Aspekt, der dafür sorgt, dass ein Kind so etwas sagt. Und der hat in meinem Fall, im Fall meiner Familie, darin bestanden, dass die Ehe meiner Eltern nach wenigen Wochen, wenn ich meiner Mutter Glauben schenken darf, mit meinem Vater war darüber nie zu reden, zu Ende gewesen sein wird. Aber in einer katholischen Umgebung sind dann doch noch in den darauffolgenden Jahren pro Jahr Kinder geboren worden. Und so hat meine Mutter mit 19 mich zur Welt gebracht, das habe ich ja immer unter schamroter Gesichtsfarbe ihrerseits vorgerechnet, dass sie mich sozusagen mit 19 gezeugt hat und mit 20 bekommen hat und dann in den nächsten 9 Jahren hat sie 6 Kindern das Leben geschenkt und 2 Fehlgeburten erleben und durchleben müssen. Das ist also so weitergegangen in einem sehr katholischen Kontext. Das Unglück war kaum benannt und schon gar nicht etwas dagegen unternommen, aber ich als Ältester dürfte das wohl gespürt haben und habe gemerkt, ohne das sagen zu können, dass da zwischen den Eltern wenig Innigkeit, wenig Liebe ist. Und am Grundton meiner Mutter muss ich gemerkt haben, dass es auch eine andere Art der Kommunikation und des Miteinanders gibt, wo da im Ton hinter den Worten und zwischen den Zeilen etwas mitklingt, das Hoffnung, das Zuversicht, das Trost, das Angenommensein, das Liebe bedeutet. Und diesen Grundton muss ich bei meiner Mutter gespürt haben, wenn, was regelmäßig der Fall war, so im Abstand von 3 bis 4 Wochen, wenn der Pfarrer auf Besuch gekommen ist. Da war der Ton meiner Mutter ganz anders. Und ich habe immer darauf bestanden, vielleicht sogar aus diesem Grund, dabei sein zu dürfen. Und ich sehe den Pfarrer, der später dann in der Psychiatrie gelandet ist und in aller Stille verstorben ist und keiner wusste, wo er geblieben ist, und sehe ihn da sitzen mit seiner Kalkleiste, die wir im Studium Vatermörder genannt haben, und sein Hals war blutig von diesem wehtuenden Bekleidungsgegenstand. Und der hat mir irgendwie leid getan und gleichzeitig habe ich ihn verehrt und geliebt, weil er nur da gesessen ist und zugehört hat. So wie die kleine Momo, von der Michael Ende sagt, sie konnte so zuhören, dass selbst dummen Leuten plötzlich ganz gescheite Fragen gekommen sind oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten. Und die Mama hat geredet, und wenn es wesentlich geworden ist, ist es immer leiser geworden. Seither weiß ich, wenn jemand etwas wirklich Inniges und zu Herzen Gehendes kommunizieren möchte, nimm die Stimme zurück und werd nicht laut. Und diese Erfahrung muss es dann wohl gewesen sein, dass ich am Schoß meiner Mutter, weil ich damals das Wort Psychotherapeut noch nicht kannte, gesagt habe, Mama, wenn ich einmal groß bin, dann möchte ich auch Pfarrer werden. Das heißt, dann werde ich schauen, dass ich dich tröste oder dass ich mit dir so umgehe, dass ich durch die Art, wie ich mit dir rede und wie ich dir zuhöre, Stimmung verwandle oder Mut und Zuversicht ausbreite oder was auch immer. Das wird es wohl gewesen sein oder auch gewesen sein. Und dann bin ich dieser Pfarrer geworden und das war schon sehr beglückend und sehr schön, aber es hat bereits in den ersten Wochen meines sehr glücklichen Kaplansdaseins im Spital an der Drau dazu geführt, dass ich einmal heimgekommen bin zum Mittagessen, es waren nur 30 Kilometer entfernt, dass ich zur Mama gesagt habe, Mama, ich weiß nicht, was in mir vorgeht, aber eines weiß ich, ich bleib ein Leben lang nicht in dieser Funktion als Pfarrer. Irgendeine Stimme sagt mir, du musst woanders hin. Und die Mama hat mich angeschaut und hat gesagt, vor dem Bekenntnis oder auf das Bekenntnis warte ich schon lange, genau seit deiner Diakonenweihe, wie ich dich da in Rom am Boden liegen sehen habe und du die Ehelosigkeit versprochen hast. Jetzt habe ich bei Gott keine glückliche Ehe gehabt, aber das kann doch nicht bedeuten, hat sie mir damals gesagt, dass man deswegen, weil man an den eigenen Eltern eine unglückliche Ehe erlebt hat, dass das überhaupt keine Option wäre. Also da hat sie mich immer so wirklich mitgetragen und dann bin ich auf die Suche gegangen, nach einer Möglichkeit, aus diesem kirchlichen Kontext, aus der Seelsorge auszusteigen. Gleichzeitig habe ich gewusst, der Pfarrerberuf ist der schönste Beruf der Welt. Und bin ich dann irgendwie auf die Suche gegangen nach Alternativen, um in irgendeiner Weise in der weltlichen Art der Seelsorge zu landen. Und da bin ich, eine Adresse war in Linz bei Leo Brotmann, in Salzburg bei Leo Brotmann, ein paar Adressen in Graz und ein paar in Wien, und da habe ich halt überall angeklopft und habe gewusst, nach wenigen Minuten, da kehre ich nicht her, das ist es nicht. Bis ich zu Erwin Ringel gekommen bin. Und der Erwin Ringel hat nur mit seiner sirenenhaften Stimme, hat nur gesagt, setzen Sie sich und fangen Sie an zu erzählen. Und schon wieder war es meine Mutter, die mir dann in den Sinn gekommen ist, denn ihr verdanke ich meine ersten Kurzreferate oder meine ersten öffentlichen Auftritte, weil sie mich in ihrer Not als Ältesten mit manchmal schwierigen Fragen zum Großvater in die Innerkrems geschickt hat. Und da bin ich von zu Hause, wer das Liesertal kennen sollte, der weiß, dass da beim Waltelwirt eine Postautohaltestelle war. Und dann bin ich da runter zur Postautohaltestelle, bin mit dem Postauto eine Dreiviertelstunde in die Innerkrems gefahren, bin dort ausgestiegen, habe angeklopft, ganz nach Muttergeheiß und gesagt, grüß Gott, die Mama lässt fragen. Und dann habe ich meine Frage deponiert, die Grüße natürlich, bin ich dort bewirtet worden und ein paar Stunden später mit dem Postautobus wieder zurück und dann bin ich nach Hause gekommen und die Mama hat gesagt, setz dich her und erzähl von Anfang an. Und dann habe ich halt erzählt und die Botschaften, die ich hin und her gebracht habe, also ziemlich genau und detailgetreu wiedergegeben und wie ich da bei Merwin Ringel sitze und der sagt, setzen Sie sich her und erzählen Sie, fangen Sie an zu erzählen, ich sage, es wieder haben. Und das war der Beginn meiner Psychoanalyse und einer wirklich glücklichen Zeit, weil ich das Gefühl gehabt habe, nach 50 Minuten, ich hätte ja gerade erst angefangen. Und schon ist es aus und ich konnte es kaum erwarten. Und dann macht er mir dieses herrliche Angebot und sagt, ich bilde zwar keine Kandidaten mehr aus, aber mit Ihnen zu arbeiten wäre mir eine Freude. Und da habe ich mich also wirklich eingeladen und geehrt gefühlt. Aber ich war als römischer Student so sehr von den Jesuiten geprägt, dass die mir eingebläut haben, daran glaube ich heute noch, nie aus dem Bauch heraus etwas entscheiden, ohne eine Nacht darüber geschlafen zu haben. Und wie der Erwin Ringel sozusagen seine Großzügigkeit anbietet und mir sagt, mit Ihnen würde ich gerne arbeiten, habe ich gesagt, Herr Professor, ich werde darüber schlafen. Und das hat ihn ziemlich irritiert. Ich habe gesagt, ja, dann schlafen Sie und dann melden Sie sich. Und dann bin ich vor lauter Freude über dieses Angebot als Pfarrer von und Rektor des Bildungshauses in St. Georgen am Lengsee und als Jugendseelsorger nicht über die Südautobahn nach Kärnten zurückgefahren, sondern über Linz und die Westautobahn und Salzburg und Spital an der Drau, um von dort zurück nach St. Georgen am Lengsee zu fahren, weil das 3 Stunden länger Autofahrt bedeutet hat und ich auf diese Weise länger verkosten konnte von innen her, dass jetzt eine ganz neue Zeit beginnt. Entschuldigung, die lange Antwort auf diese präzise Frage. So, aber damit bin ich eigentlich schon bei meinem Büchlein, das ich in einem Ronacher Genusshandtaschel mitgebracht habe. Meine Bücher sind entstanden nicht, weil ich des Schreibens sehr mächtig wäre. Im Gegenteil, ich kommuniziere lieber mit Menschen, denen ich in die Augen schauen kann und wo ich dann aus dieser Kommunikation heraus irgendwie spüre, das könnte jetzt interessant sein. Im Vergleich dazu ist die Schreiberei am Schreibtisch ein sehr einsames, fast monastisches Geschehen und trotzdem eine wunderbare Übung, gegen die ich mich lange gewehrt habe, weil es einfach Askese und ein bisschen eine innere Ordnung braucht und die Zeit, die man sich auch gerne anders vertreiben würde. Und als mich die Styria vor 8 Jahren, vor 9 Jahren gebeten hat, so mein Leben ein bisschen zu artikulieren mit dem Buch Couch und Altar, Entschuldigung, habe ich das Buch dann meiner Mutter gegeben, die als Bergbäuerin mit 85 Jahren jetzt einen unglaublich scharfen Blick hat und der ich viel verdanke in meinem Wesen, wie ich glaube. Und dann habe ich ihr das Buch gegeben in der Erwartung, dass sie natürlich ganz stolz ist auf ihren Sohn, der schreibt jetzt ein Buch. Und der einzige Kommentar von ihr war, viel zu viel Ringel, viel zu viel Freud, viel zu wenig mein Bub. Das ist gesessen. Und im Wesentlichen ist das bei den nächsten zwei Büchern auch Ihr Kommentar gewesen, aber es wird schon besser. Und von dem Buch sagt sie, also das versteht man am leichtesten, aber so viel hättest von dir da auch nicht preisgeben müssen. Und dabei geht's ihr, ich habe ja heute Vormittag habe sie besucht auf dem Weg hierher, dabei geht's ihr, wie sie mir dann heute gestanden hat, gar nicht um ihren Buben, sondern um sie selber, weil sie natürlich unweigerlich hier auch vorkommt. Und dann sagt sie heute, muss das sein? Und dann sage ich, Mama, das weiß ich nicht. Aber ich weiß mir's nicht besser, so zu formulieren als Einladung für Menschen, die das in die Hand nehmen. Und das ist nichts anderes als eine vielleicht sogar kurzweilige gelegentlich Nachkastellektüre. Sie können ein Kapitelchen lesen, ein, zwei Seiten und dann schlagen Sie es zu. Sie können ruhig vergessen, wo Sie waren, schlagen Sie wieder was auf. Wenn es was anderes ist, was Sie nicht kennen, lesen Sie wieder für eine Einschlafeinheit. So ist es irgendwie konzipiert, weil ich bei meinem vorletzten Buch diesbezüglich sehr viel ermutigende Rückmeldungen gekriegt habe. Und nachdem ich demnächst 65 Jahre alt werde, habe ich mir gedacht, das ist vielleicht so ein persönlicher Gag, dass ich 65 kleine Kapitelchen mache. Und die wiederum, weil mich die Sprache schon fasziniert, und sie ist ja nicht umsonst das ursprüngliche Heilmittel auch der asklepiadischen altgriechischen Medizin. Zuerst heißt es dort, heile mit dem Wort. Und erst dann mit dem Pharmakon. Und erst wenn Wort und Kraut, das in der Natur gegen unsere Krankheiten wächst, nicht helfen sollten, dann greift zum Messer. Also der Umgang mit dem Wort, so auch als das Instrument therapeutischer Aufmerksamkeit und therapeutischer Gespräche, ist eine unglaubliche Faszination, der ich mich, seit ich denken kann, immer verschrieben habe. Meine armen Geschwister, ich bin der älteste von sechs, die durften, mussten, so in meiner Zeit mit 6, 7 Jahren, alle Jünger natürlich, die mussten ministrieren und ich habe zu Hause mit Apfelscheiben Gottesdienst gefeiert. Und der größte Teil meiner Gottesdienste hat in Ansprachen bestanden, die ich vor meinen Geschwistern gehalten habe. Die haben mich ziemlich schnell als verrückt, aber doch als Ältesten irgendwie diesbezüglich ausgehalten. Und hier versuche ich etwas in aller Bescheidenheit, aber auch in aller Lust, in 4 literarischen Gattungen mich auszudrücken. Und die erste Gattung ist die, die meiner Mutter am schwierigsten erschienen ist, nämlich, dass ich mich erinnere an das, was mich geprägt hat. Und das, was du mich gefragt hast, ist da auch eine kleine Episode dabei. Wenn ich zum Beispiel nach Bern fahre, im Auftrag der Kärntner Kirchenzeitung, um mit Kurt Marti, der in diesem Jahr verstorben ist, ein Interview zu führen. Und dieses Interview mit diesem Schriftsteller und protestantischen Pastor wird zu einem Begegnungserlebnis, wo nach dem Gespräch uns dreien, seine Frau war dabei, anzumerken war, dass wir es alle drei schade gefunden haben, dass das jetzt schon zu Ende sein soll. Bleiben Sie doch. Und essen wir gemeinsam. Das war so ein Emmaus-Erlebnis. Und in dieser Begegnung krieg ich den Mut und kriegt mein Herz das erste Mal Flügel vor wildfremden Menschen, die mir so schnell so nahe gekommen sind, zu gestehen, was in meinem Innersten an nagenden Zweifeln und an seelischer Not vor sich geht. Dass ich weiß, dass ich nicht weiß, wie das mit mir als katholischer Pfarrer weitergehen soll. Und es war die Frau Marti, die mich so liebevoll angeschaut hat und mir Mut zugesprochen hat und gesagt hat, wenn ich sie so erlebe, es kann nicht nicht glücken. Und seien Sie zuversichtlich, es kann Ihnen nichts passieren. Und dann bin ich da im Zug im Emmental und rauschte in Richtung Kärnten zurück und ich habe gewusst, ich habe gewonnen. Einfach durch Begegnung und durch Ermutigung, und das musste natürlich auch aufgeschrieben werden, oder wie meine Mutter dabei ist, wie ich vom Krankenhaus die Nachricht kriege, dass mein Vater im Sterben liegt. Und ich zur Mama sage, Mama, ich muss jetzt dorthin. Und meine Mutter sagt, da gehe ich auch mit. Und dann habe ich gesagt, wenn du meinst, es war nie, der Vater war selten Thema. Ich habe gewusst, damit tue ich ihr weh. Und sie hat gewusst, dass ich ihn regelmäßig besuche, aber das war es dann auch schon. Und jetzt sagt sie, da komme ich mit. Dann habe ich gesagt, zuerst gehe ich rein, denn so überfallen kannst du nicht. Nach 34 Jahren nach der Scheidung, wo die beiden einander nie begegnet sind. Und dann gehe ich rein und das Erste, was mein Vater sagt, soll nur draußen bleiben. Und dann reden wir sehr innig und sehr schön. Und zum Schluss sage ich, was mache ich jetzt mit der Mama? Die Mama ist draußen. Wenn sie unbedingt will, soll sie halt einer kommen. Und dann bleibt die Mama eine Stunde bei ihm und kommt danach heraus, sieht mich fast gar nicht und spricht so ins Leere hinein, in Zwiesprache mit sich selbst. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich diesen Menschen so aus ganzem Herzen vergeben kann. Und das musste eine Geschichte werden. Ich habe sie natürlich gefragt, ob ihr das recht ist. Und ja. Und solche und ähnliche Geschichten gibt es da in diesem ersten literarischen Teil. Und dann gibt es einen zweiten literarischen Teil, der mir sehr, sehr am Herzen liegt. Das sind Geschichten, wo wir, psychoanalytisch betrachtet, wo wir sozusagen die Archetypologie menschlicher Kommunikation spüren können. Ich liebe Geschichten, weil, und wenn Sie Zeit haben, sind Sie herzlich eingeladen. Ich habe noch zwei Seminarplätze zu vergeben am nächsten Freitag bis Sonntag. Da machen wir am Knappenhof, wo Sigmund Freud und Viktor Frankl ihre Sommer auf der Rax verbracht haben, dann so eine kleine Gruppe. Da erzählen wir uns Geschichten. Jeder erzählt seine Geschichte, sucht sich dann so eine aus. Und dann dürfen die anderen in einer Art kollegialen Beratung nachfragen, was ist denn an dieser Geschichte so wichtig und dir so wertvoll, dass du sie uns erzählst? Und was ist dein biografischer Hintergrund, wie du glaubst? Und da finden sich ein paar solcher Geschichten. Und das Spannende an diesen Geschichten, während ich sie schreibe, denke ich mir, das muss unbedingt hinein. Und wenn ich es jetzt anschaue, denke ich, mein Gott, nach, es ist doch ein bisschen zu banal und zu flapsig, weil ich Angst habe vor dem Leser, es könnte ihm die Geschichte nicht gefallen. Da schlägt also ein bisschen die Eitelkeit zu. Und da bin ich mittlerweile schon so weit, dass ich dann bei solcher Sorge die Sorge registriere, aber gleichzeitig dann auch mich selber wieder zu beschmunzeln anfange, weil ich sage, ja, es ist schon aus der Hand gegeben, es hat schon ein Eigenleben. Und dann gibt es eine dritte Kategorie, wo ich mir Gedanken mache über die brennenden Fragen, die mich im Moment bewegen. Das hat zum Teil mit der Not meiner Patienten zu tun, das hat zum Teil mit meiner Weltwahrnehmung zu tun. Das sind auch so kleine Abhandlungen, die ein bisschen meinen Gedanken, die ich seit 15 Jahren in der ORF-Fernsehsendung, was ich glaube, ein bisschen so gestalten darf. Und dann gibt es die allerliebste Kategorie, das ist die vierte, da traue ich mich das erste Mal mit ein paar selbstgeschriebenen Gedichten ans Tageslicht. Da hat mir eine kulturschaffende ORF-Lady in Pension, die ich sehr schätze und sie mich wohl auch, hat gesagt, das hätte ich nicht getan. Da bist du so angreifbar. Und dann habe ich gesagt, ja. Wer angegriffen wird, tritt zumindest mit anderen in Kommunikation. Und sie gesagt, ja, das ist es ja, die werden dir das nicht sagen. Dann sage ich, na, dann sollen sie es behalten. Also das juckt mich dann auch nicht sehr. Aber ich verstehe schon, was sie meint. Sich mit eigenen Gedichten, die heißen ja deswegen so, weil sich da etwas verdichtet an Erfahrung. Sich ans Publikum zu wenden, ist vielleicht mutig. Vielleicht ist das der mutigste Teil meines Büchleins. Ein Gedicht mit 14 Strophen ist hier in Linz entstanden, wie ich heuer Turmeremit war, vom Karfreitag bis zum Freitag nach dem Ostersonntag. Da habe ich da von diesem wunderbaren Fenster, das in Richtung der aufgehenden Sonne gebaut ist, heruntergeschaut auf diese Stadt, die weiß Gott schönere Türme hat als der Turm des Mariendoms, aber das ist eine ästhetische Frage, die da keine Rolle spielt. Und da war ich ganz glücklich. Und da fragt eine Freundin, sagt mir, wie ich weggehe, schreib mir doch 3 Zeilen für jeden Tag, damit ich ein bisschen eine Ahnung habe, was da oben so bei einem, der sich da für 7 Tage zurückzieht, vor sich geht. Und in 3 Zeilen pro Tag habe ich das nicht geschafft und sind in 14 Strophen draus geworden. Und angefangen, das haben wir doch, ich muss eigentlich damit beginnen, und da, vielleicht darf ich auch damit enden, in diesem ersten, in der ersten Stellungnahme. Angefangen habe ich damit, dass ich mich erinnert habe, ich habe immer gerne, wenn ich zornig war, oder wenn ich mit einem Thema engagiert zu tun hatte, habe ich immer gerne zur Feder gegriffen, habe mir das aufgeschrieben und habe dann in verschriftlicht auf das geantwortet, was da irgendwie gesprochen wurde. Meine Mutter hat das immer wieder kommentiert, damit, dass sie gemeint hat, ja, du hast immer das letzte Wort. Das war manchmal anerkennend, aber sehr oft tadelnd. Und wenn ich Ihnen das ganz kurz vortragen darf, um dann mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, weil ich glaube, jetzt habe ich Ihnen genug von dem, was mich da bewegt hat, gesagt. Und alle 4 Kategorien sind, und das hat mich in einem letzten Interview, das jetzt in der kleinen Zeitung für Kärntner Leserinnen und Leser erschienen ist, hat mich sehr, sehr bewegt und gefreut, dass der Jochen Bendele, der dieses Interview geführt hat, gesagt hat, ich weiß nicht, was Sie mit dem Buch wollten, aber ich kann Ihnen sagen, was Sie bei mir bewegt haben. Und dann war ich ganz neugierig und hat gesagt, bei jeder Kategorie habe ich mich gefragt, was wäre dir wichtig? Und wie würdest du das sagen? Und gestern, es gibt zumindest jemanden, der gestern meine Sendung Lebenswege in Radio Kärnten mitverfolgt hat, da ist mir ein Brief geschickt worden von einer Frau, der ich im Sommer begegnet bin, und da war ich gerade mitten in der Schreiberei drin, und die hat mir so eine schöne Geschichte von ihrem sterbenden Mann erzählt. Und ich habe ihr gesagt, aus meinen Erfahrungen kann ich Ihnen nur eines sagen. Erstens, danke, dass Sie mir das anvertrauen. Es ist, Kommunikation ist geschenktes Vertrauen. Und jetzt flehe ich Sie an, gehen Sie nach Hause und schreiben Sie das sofort auf. Denn so schön, so dicht, wie Sie mir das erzählen, haben Sie das in ein paar Wochen oder Monaten nicht. Und da hat sie mir auch gesagt, wenn Sie meinen, geht heim, schreibt mir, tue ich was falsch da? Schreibt mir diesen Brief und der Brief kommt ihr zu intim. Und wartet, bis diese erste Sendung der Lebenswege gestern am Abend wieder losgeht und schickt mir den Brief dazu. Und da schreibt sie,
Ich bin Ihnen so dankbar für Ihre Einladung und die Bitte, das sofort aufzuschreiben, denn wenn ich den Brief jetzt lese, kommen mir die Tränen und es ist mir gleichzeitig bewusst, jetzt wäre ich nicht mehr in der Lage, diese intensive Erfahrung so ins Wort zu bringen. Und wenn dieses Büchlein ein bisschen was davon bei Leserinnen und Lesern auslöst, dann bin ich überglücklich, dass wir selber auf die Idee kommen, hellhörig zu werden für Erfahrenes, dass wir ins Wort bringen und das auf diese Weise ansteckend wird. Denn wir sind, das sagen uns die Neurobiologen, wir sind Beziehungswesen und wir haben nach nicht so sehr Sehnsucht.
Also das wollte ich sagen. Wenn nur das übrig bleibt, dass das jemand liest und sagt, das ist eine tolle Geschichte, die Legende vom modernen Menschen, dass jemand bei fließendem Wasser deswegen verdurstet, weil er sich einbildet, das ist nur eine Fata Morgana. Um ein kleines Beispiel herauszunehmen, dass ihm eine Geschichte einfällt, die seine ist. Und ganz besonders gewonnen hätten wir alle, wenn durch solche und ähnliche Geschichten, Berichte, Erlebnisse, die eigenen Erlebnisse wachgerufen werden und sich da nicht der Staub des Vergessens darüber zieht. Und ja, und in diesem Sinn habe ich in meiner vierten Kategorie, das wollte ich Ihnen ja vortragen, ein Gedicht in Mundart zu kommemorieren versucht und bin draufgekommen, das kann ich. Das habe ich 30 Jahre im Grunde nicht angegriffen. Es war nur meine Frage, wie schreibt man das dann sozusagen in der die Leserin und der Leser sollten ja natürlich eine kleine Hinführung kriegen und diese lautet so, das Gedicht heißt Your Talk. Es wäre nicht einfach mit mir gewesen, erinnert sich meine Mutter, wenn ich sie heute nach unserem Verhältnis in der Zeit meines römischen Studiums befrage. Der Theologiestudent habe, erinnert sie sich, in den Ferien nach Hause gekommen, Antworten auf Fragen geliefert, die ihm keiner zu stellen gewagt hat, und auch sonst wäre sein missionarisches Sendungsbewusstsein kaum zu bremsen gewesen. Na, wenn man in Rom studiert, ist man ja irgendwie auf einem Karrieretrip, es geht ja nicht anders. Nachbarn habe er danach bewertet, ob sie am Sonntag die Kirche besuchten, und wer sich nur einmal im Jahr dort sehen ließ, wäre seiner Verachtung gewiss gewesen und wurde in langen Gesprächen mit seiner Mutter mit besonderer Häme bedacht. Ihren Einwand, wie lieblos das wäre, über Menschen so kleinlich zu denken, hätte der Student aus der Weltstadt beherzt ignoriert und im Zug nach Paris seiner Mutter geschrieben, um, wie sie vermutet, auch diesmal das letzte Wort zu behalten. Und dieses Gedicht geht so. 3 Jahre ist halt her, dass der Vater ist gestorben, sagt die Mutter zu den Kindern und gewandten die Burm für die Mäß, die sie für den Vater gezahlt. Vom Wiesenwirt siehst heut jung und alt. Ganz vorn in der Kirche die ersten 2 Bänke, Wiesenwirt Leid, die sind heut für eng, ruft der Mesner ganz aufgeregt den Leuten entgegen. Mei, denken die anderen, wer kommt denn da heut wegen? So fangen sie alle zum Messfeiern an und die Kinder, die singen ein Lied, das man kann, und die älteren Leute, die singen auch mit. Leid, die Wiesenwirt Leid, die singen nicht. Der Herr sei mit euch, hat der Pfarrer jetzt gesagt. Mei, hat sich der Sepp mit der Antwort geblockt. Na richtig, so denkt er, man ist doch gar nicht mehr heimisch. Früher war es einfach, da war es noch lateinisch. Die Mess ist vorbei und der Pfarrer wird gekocht. Na richtig, so menschlich, so schön hat er es gemacht und das Lied für den Vater war zum Zacharieren. Man müsste fast öfter in die Kirchen gehen, aber so ist halt im Leben, so ist überall. Der Jahrtag für einen Vater ist leider einmal. 40 Schilling war sie wert, die Mess richtig war. Vergötz Gott, Herr Pfarrer. Für Gott, bis nächstes Jahr.
Wir müssen heute ein Mikrofon teilen, aus welchen Gründen auch immer, ist ja ganz schön sozusagen. Danke, Arnold. Sozusagen gibt es Fragen, Anmerkungen? Ja.
Funktioniert das? Ja. Also ich habe in Ihren Schilderungen sehr, sehr oft gehört, meine Mutter, meine Mama, meine Mutter, meine Mama. Und ich habe Ihren Schilderungen entnommen, dass Ihre Mutter ganz, ganz wesentlich Sie beeinflusst hat auf Ihrem Lebensweg. Aber ich habe sehr vermisst, welchen Stellenwert oder Rolle Ihr Vater gehabt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein heranwachsendes Kind nur von einem Elternteil, wenn er mit beiden gelebt wird, meine ich, beeinflusst ist. Also ich habe das irgendwie vermisst.
Ich danke Ihnen sehr und ein bisschen gibt Ihnen dieser Artikel, den ich kurz skizziert habe, eine Antwort. Mein Vater hat nach einem schweren Motorradunfall und einem Schädelbasisbruch eine deutliche Persönlichkeitsveränderung durchgemacht, so dass ich meine Mutter nur und ist dann zum alkoholkranken Menschen geworden, so dass ich meine Mutter nur dadurch zu helfen wusste, dass sie mit ihren 6 Kindern sich hat scheiden lassen, was damals ja auch eine ziemliche Heldentat war in einem sehr katholischen Umfeld. Und ihre Kinder auf ihre Zuhube, die sie als Mitgift in die Ehe gebracht hat, zurückgezogen hat und dort den Bauernhof verpachtet hat, um dort einigermaßen mit ihren Kindern zu leben. Und was ich an meiner Mutter erlebt habe, das war unglaublich. Die war im Grunde war sie mit 28 Jahren war sie allein mit 6 Kindern. Und naja, ich bin 52 geboren, ja freilich, ja, ja. Und also da in höchstem Respekt vor meiner Mutter, ohne sie heilig zu sprechen, und auch in einem für meine Begriffe respektvollen, geradezu liebevollen Verhältnis zu meinem Vater, das ich da ein bisschen beschreibe, weil es ist an Kommunikation war mir nur möglich, mit ihm Karten zu spielen. Und im fortgeschrittenen Alkoholismus dabei beim Kartenspielen dafür zu sorgen, dass ich nicht gewinne. Weil da hat er überhaupt dann nichts mehr gehabt, wenn sein Ältester, auf den er ja stolz war, ohne zu wissen worauf, weil das ist alles so ein ganz schwieriges Verhältnis gewesen in seiner Wahrnehmung. Und der ist ja jetzt da und von meinen Geschwistern ein bisschen belächelt. Ja, natürlich, er muss ja, er wird ja Pfarrer und er ist ja sozusagen der beamtete Gutmensch. So haben sie nicht geredet, aber das ist so der Sukkus daraus. Und von solchen Geschichten, die registriert man, daran wächst man auch und man sucht sich dann auch väterliche Figuren und Reibebäume, die einem dann später einen Vaterersatz darstellen. Erwin Ringel war ganz sicher so jemand und Egon Capellari war es auch. Und die Angela Ringel als ehemalige Ordensfrau war es auch. Ich habe ja oft vorgeworfen, du bist zwar Psychoanalytikerin geworden, aber im Herzen bist du immer noch die Oberin eines Nonnenklosters und wehe, es geschieht nicht, was dein Wille beschlossen hat, das andere zu tun haben. Also da hat's wirklich beherzte Kämpfe gegeben, wo ich diesen fehlenden Vater als Reibebaum in meiner Kindheit und Jugend durch andere geglaubt habe, ersetzt bekommen zu haben. Ja. Aber Sie haben vollkommen recht, Sie hören gut zu und ich danke Ihnen für diese Frage. Ja.
Ich möchte mich erst einmal bedanken für das, was Sie anfangs gesagt haben. Ich bin mir sehr gut und sehr wohl ist mir gewesen, daran teilhaben zu dürfen, an dieser für mich sehr intimen Geschichte. Was ich Sie vielleicht fragen darf, haben Sie zum Beispiel Ihrer Mutter nie den Vorwurf gemacht, irgendwie benützt auch geworden zu sein? Sie haben ja gesagt, dass Sie irgendwie um Rat gefragt worden sind. Sie sind auch dorthin geschickt worden, weil ich heute oft vom therapeutischen Aspekt oft dann höre, ja, wenn man Kinder als Partner benutzt oder wie auch immer, wie sehen Sie das heute? Oder wie kann man heute andere Mütter trösten oder Frauen trösten, die diesen Vorwurf bekommen?
Also da habe ich eine, glaube ich, ziemlich eindeutige Meinung, und die ist gewachsen in meinen Jahren als Seelsorger in der therapeutischen Praxis. Es gibt nur Einzelschicksale und es gibt keine Verallgemeinerungen. Und solange Psychoanalyse oder Seelsorge nur Sündenböcke ausfindig macht, dass ich sage, du bist schuld, du bist mir im Weg gestanden. Ein anderer sagt, das, was mir da nicht möglich war, hat mich reifen lassen. Es ist beides möglich. Und das wäre mir nie in den Sinn gekommen, meiner Mutter diesbezüglich Vorwürfe zu machen, weil sie in ihrer Not sich nicht anders zu helfen gewusst hat. Und ich war als Klugscheißer mit 15 Jahren derjenige, dem es leid getan hat, dass wir unserer Mutter natürlich auch deftige Geschichten zugemutet haben. Und da bin ich im Zug nach Wien gesessen und habe ihr geschrieben, sie soll sich ein bisschen gedulden mit ihren 4 Söhnen, mit den 2 Töchtern, die als jüngste Geschwister nachgekommen sind, hatte sie da ja im Vergleich dazu weniger Probleme. Sie soll sich ein bisschen gedulden, denn das, was man wohl Pubertät nennt, habe ich als 15-Jähriger geschrieben, geht ja auch irgendwie wieder vorbei. Also da ist auch ein bisschen was von dieser klugscheißerischen Attitüde, und das hat uns eher zusammengebracht, und es hat andere Dinge gegeben, wo ich mit meiner Mutter monatelang nicht gesprochen habe, um sie vor dem Zorn ihres ältesten Sohnes zu schützen. Das gibt's auch, aber das steht in keinem Buch, weil bei aller Intimität, der ich mir bewusst bin, muss derjenige, der mitteilt, auch Unmitteilbares haben. Weil es ja nie nur um mich allein geht. Darum habe ich bei all diesen Geschichten immer Rücksprache gehalten, ob das auch im Sinne dessen ist, von dem ich hier erzähle. Und es gibt eine sehr schöne Stelle bei Reinhold Schneider, im Winter in Wien, wo er sagt, eine Begegnung, eine Beziehung, ist immer das Eigentum von 2 Menschen. Und ich gebe immer auch das Eigentum eines anderen Menschen preis, wenn ich glaube, davon erzählen zu können. Und all das, was ich diesbezüglich erzähle, habe ich in manchmal geduldigen Gesprächen mit meiner Mutter als Einverständnis abgerungen, weil sie sagt, erst vor kurzem hat sie gesagt, jetzt wird's Zeit, dass ich dir einmal Dinge erzähle, von denen ich noch nie gesprochen habe und von denen ich mir ein Leben lang nicht vorstellen hätte können, dass ich sie jemandem sage. Und ich sage, Mama, auf die Zeit freue ich mich, aber ich werde da nicht in dich dringen, sondern ich werde darauf warten, und wenn du sagst, jetzt ist es soweit, dann werde ich dir zuhören und werde es nicht kommentieren und nicht sagen. Und wiederum fällt mir eine wunderbare Geschichte ein, die ich meiner Mutter verdanke. Nein, nicht meiner Mutter, sondern ihrer Bereitwilligkeit dafür zur Verfügung zu stehen. Ich habe, das kommt in diesem Buch auch ein bisschen zum Tragen, ich habe seit 30 Jahren eine sehr schöne, innige Freundschaft zu Peter Turini. Und als Peter Turinis Stück Tod und Teufel, wo es um einen 40-jährigen Pfarrer geht, der draufkommt, dass er ein halbes Leben seine Gemeinde vor der Sünde gewarnt hat, aber im Grunde gar nicht weiß, was das ist. Also jetzt geht er auf die Wallfahrt, um die Sünde zu suchen. Und das ist ein recht deftiges Stück in der Regie von Klaus Beimann im Wiener Burgtheater. Und die Mütter Metnitzer und Turini haben beschlossen, die haben sich gut gekannt und auch sehr gemocht, sie täten gern das Stück sehen. Und ich als der zwischen Kärnten und Wien hin und her fahrende bin ausersehen worden, die beiden dorthin zu führen. Und dann fahren wir, schauen wir uns das Stück an und der Dichterfürst hat gesagt, das ist ihm zu viel Stress, da seine Mutter da drin sitzen zu sehen. Er wartet auf unsere Rückkehr aus dem Burgtheater und kocht uns Spaghetti. Und dann ging's los. Die Mutter Turini hat gesagt, also Peter, ich traue mich in Maria Soll gar nicht mehr einkaufen gehen, wenn du so eine Stickeln schreibst. Und meine Mutter hat zu vermitteln versucht und hat gesagt, na Peter, es ist ein Scherenstickel, aber muss es so ordinär sein? Und da bedauere ich es bis heute, dass ich damals kein Tonband habe mitlaufen lassen, weil den ganzen Abend haben wir auf durchaus literarisch höchstem Niveau und auch philosophisch anspruchsvollem Niveau, wie ich mir einbilde, mich zu erinnern, über den Begriff des Ordinären in der Literatur und in der Kultur gesprochen. Und das sind einfach Geschenke. Und diesbezüglich habe ich in meiner Mutter, da bin ich wieder ein bisschen bei Ihnen, eine Gesprächspartnerin gefunden, die, wie ich von ihr weiß, die mit 14 Lehrerin werden wollte. Und dann mit 19 geheiratet hat und all diese Pläne und diese innere Sehnsucht der Horizonterweiterung ad acta gelegt hat. Und kaum, dass sie den Hof an meinen Bruder dann übergeben hat, ist sie explodiert und ist zu jedem Theaterstück oder zu jeder Oper fein säuberlich vorbereitet gekommen. Und als ich vor kurzem, vor ein paar Jahren, habe ich sie ist jetzt im betreuten Wohnen im Spital an der Drau, ist sie mit Freunden in den Wiener Musikverein gekommen, weil ich dort ein Adventkonzert moderiert habe, das wollte sie miterleben. Und ich habe auch gesagt, Mama, ich habe keine Zeit, ich habe noch eine Verpflichtung und sie soll sich da mit den Freunden in einem Hotel unterbringen, das hat sie auch gemacht. Aber ich wollte wissen, wo sie hingeht nach diesem Konzert. Und dann sagt sie, das haben wir uns schon ausgemacht, ich gehe ins Hotel Imperial. Und ich sage, na schau, und wie kommst du drauf? Dann sagt sie, ja, ich habe gelesen, dass Architekten das Kaffeehaus umgebaut haben und dass die Wiener überhaupt nicht zufrieden sind damit. Und da schaue ich mir heute an. Und da war ich mächtig stolz, weil ich mir denke, fein. Und etwas von dieser Neugier spüre ich in mir und etwas von dieser Dankbarkeit flammt dann immer wieder auf, weil ich mir einbilde zu wissen, woher das kommt.
Du hast gesagt, du machst dich vielleicht mit der vierten Gattung angreifbar. Angreifbar zu sein, heißt ja letztlich auch einfach verletzlich zu sein. Gerade in das ist etwas, was mich jetzt da sehr beschäftigt hat, wenn man sozusagen das Weltgeschehen ein bisschen, die klaren Antworten werden ja wieder lauter, was richtig und falsch ist, und die Räume für Verletzlichkeit schwinden ja. Teilst du das? Ist das sozusagen auch das Buch eine Ermutigung, verletzlich zu sein?
Also du bringst mich jetzt auf ein Sprachspiel, das aber mehr als ein Spiel ist. Wer unverletzt bleiben möchte, der soll sich auf Menschen überhaupt nicht einlassen und auf das Leben auch nicht. Und das ist, denke ich, das Spannende an jeder Art von Kommunikation, dass ich eine Ahnung kriege davon, was im Innersten des anderen vor sich geht. Und so bin ich dann nicht nur verletzbar und auch nicht nur angreifbar, sondern letztlich überhaupt erst begreifbar. Und es gibt ein herrliches Buch, das ich Ihnen empfehle, nicht so wie das fürs Nachkastel, sondern da müsste man gründlicher dranbleiben. Es ist ein mächtiges Buch mit dem schönen Titel Der Fingerabdruck Gottes, wo ein Neurobiologe und ein Neurotheologe, Franz, sowas gibt's auch, sich Gedanken machen, wie man denn Herz und Seele, Leib und Körper und Geist jung und frisch bis ins hohe Alter hält. Und da gibt es 8 Punkte, also so 8 Methoden, die sehr, fängt mit den Genen an, die sehr gut nachvollziehbar neurobiologisch begründet werden. Und die 2 wichtigsten Methoden dieser Verjüngungskur des Menschen bestehen darin, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen, im Gespräch zu bleiben und sich dabei nicht auf den Smalltalk von Banalitäten zu konzentrieren, sondern auf das, wofür unser Herz brennt oder was uns innerlich anrührt. Man könnte auch sagen, auf das sich zu konzentrieren, was wir Spiritualität nennen. Und das habe ich zuerst ein bisschen plakativ gefunden und so als kurze Message. Und dann bin ich dem nachgegangen und bin also von Seite zu Seite immer dankbarer geworden für das, was die dort schreiben, weil es so gut nachvollziehbar ist. Die größte Sehnsucht des Menschen ist und bleibt der andere Mensch. Und nichts verletzt uns so, wie wenn ich im Zusammenhang, in der Begegnung mit anderen Menschen erleben muss und erfahren muss, dass ich für den Luft bin oder dass er mich nicht einmal ignoriert. Und aus diesem Kontext heraus, denke ich, ist die Verletzbarkeit und die Angreifbarkeit eine Vorstufe oder eine Grundmelodie von all dem, was wir dann voneinander begreifen können und verstehen und auch staunen, weil es gibt uns alle nur einmal und diese Unverwechselbarkeit des einen Menschen, wie der in dieser Welt seine Spur setzt und sein Leben lebt und dabei andere mitreißt und einlädt, das ist ein Faszinosum. Für mich jedenfalls.
Möchte noch wer das Wort ergreifen?
Ich wollte es zwar nicht wirklich, aber jetzt mache ich es trotzdem, weil es ja nicht eine Frage sein soll, sondern Sie begleiten mich schon seit 80, weil da habe ich im Spital an der Trau gewohnt und da haben wir einen traumhaften Kaplan gehabt, der Metnitzer Kassen hat und wir sind alle ganz fleißig in die Kirche marschiert. Ich war erst gerade 2 Jahre dort und irgendwie auch durch die Bücher war das immer ein Begleiten. Irgendwie habe ich mich immer erkundigt, was passiert so, was ist so. Und das Buch Steh auf und geh war eines meiner wichtigsten. Das war wirklich sehr toll, das habe ich in Schweden umgelesen. Und jetzt, wie ich wieder runtergekommen bin, habe ich sie mit der Frera Ute erlebt. Und ich freue mich so, dass das jetzt in Linz passieren hat dürfen. Ich bin wirklich ganz happy, dass ich das jetzt miterlebt habe und das Buch habe ich mir gleich gekauft, das rausgekommen ist. Und danke für die Begleitung.
Danke.
Also das ist schon etwas vom Schönsten, wenn... Vielleicht ist das auch ein Zeichen des Erntedanks, wenn man so in die Jahre kommt, dass man sowas erfahren darf. Also das macht mich unglaublich glücklich und ich kann, ja, wunderbar. Und wenn wir schon beim Glück sind, ich bin seit bald 4 Jahren verheiratet und habe lang gebraucht, habe meine Frau meine heutige Frau, die am 1. November kennen wir uns 25 Jahre. Und da tut man halt so in einem schlampigen Verhältnis, zuerst hofft man ja, dass der Dusel vergeht und das ist irgendwie sozusagen eine Nervenkrankheit, aber die kann man ja wieder heilen, um dann jemanden auf den rechten Weg zurückzuführen oder wie auch immer. Und wenn man dann merkt, dass das irgendwie mehr wird, dann ist es schon ein sehr schönes Gefühl, jemanden zu haben, der zu einem sagt, ich möchte mit dir alt werden. Und so in meiner Pfarrerattitüde habe ich gesagt, aber bitte sag nicht, dass wir heiraten, weil ich habe einmal schon etwas versprochen, so in den jugendlichen Leichtsinn, ich habe es damals ehrlich gemeint, und wenn du dann merkst, dass du etwas, was du so aus ganzem Herzen versprichst, korrigieren musst, dann überlegst du das ein zweites Mal. Und das hat sie verstanden. Bis ich dann 60 Jahre alt geworden bin und in mir ein anderer Aggregatzustand innerer Wahrnehmung gewachsen ist, ich habe so eine Sehnsucht gehabt nach Ordnung und habe das meiner Frau dann am Weihnachtsabend gesagt und da war sie ganz, ganz durcheinander, weil auch ihre Ordnung und ihre Pläne so durcheinander geraten sind. Und zu guter Letzt hat sie natürlich gerne unter Tränen Ja gesagt. Was heißt natürlich, ist es überhaupt nicht. Aber es ist eine tolle Geschichte. Aber gesagt, Voraussetzung, ich möchte das Hochzeitsdatum aussuchen. Da waren wir nach 21 gemeinsamen Jahren, im 22. Jahr unseres schlampigen Verhältnisses, und sie hat dann gesagt, dann muss es der 7.7.2014 sein. Also 3x7 ist 21, 2014 ist auch 7. Also das ist unser Datum, es war auch der heißeste Tag im Jahr 2014. Und wenn ich gewusst hätte, was das für ein Glück ist, für jemanden auch sozusagen in der Öffentlichkeit Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, durch dick und dünn, was immer passiert, dann hätte ich das viel früher gemacht. Aber diesbezüglich habe ich an meiner eigenen Erfahrung gelernt, dass ich ein Mann der langen Leitung bin und für diese Dinge habe ich immer ziemlich viel Zeit gebraucht. Bin heute sehr glücklich. Ich habe meinen Ringfinger seit meiner Hochzeit nie ohne Ring getragen. Und das ist mehr als nur Jux und Tollerei. Das macht mich innerlich stolz und das macht mich auch stolz auf mein konkretes Leben. Weil ich habe kein anderes. Und wenn ich in meiner therapeutischen Arbeit jemanden nur diesbezüglich ein Stück Weg begleiten kann, dass ich den ermutige, zu sich und zu seinem Leben bei allen Aufs und Abs zu stehen, dann ist das das Schönste, was mir passieren kann. Und manchmal ist das so beglückend, dass ich dann mich zurücknehme und gar nichts sage und mich eher ins Schweigen hülle und von innen her verkoste, was da in mir vor sich geht. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil mein Freund Norbert, wie ich heute das erste Mal gesehen habe, auch einen Ring an seinem Finger hat und seinem engsten Freundeskreis in aller Stille einfach mitgeteilt hat, dass die beiden geheiratet haben. Und drum habe ich mir fest vorgenommen, ich schreibe ihm nicht, sondern ich warte die heutige Begegnung ab, um ihm auch mein Hochzeitsgeschenk für die beiden hier coram publico zu überreichen. Und nachdem ihr zwei seid, aus denen schon vier geworden sind, müssen es mindestens zwei Bücher sein. Und das ist edelstes Kulturgut aus Kärnten, lieber Norbert. Christine Lavant, die übrigens im Wallstein Verlag seit 2 Jahren erschienen, zu Lebzeiten veröffentlichte Erzählungen und zu Lebzeiten veröffentlichte Gedichte. Christine Lavant ist jahrzehntelang unterschätzt worden. Jetzt gibt es in Wien eine internationale Christine Lavant Gesellschaft, in der ich im Vorstand mitarbeiten darf. Das edelt mich und adelt mich und ich bin ganz glücklich darüber. Und sie ist eine Frau, die weiß, wie weh es tut, wenn man keine Liebe kennt. Ihren Mann, der im Grunde eine Altersvorsorge war, der hätte ihr Großvater sein können, den hat sie immer nur den Herrn Habernick genannt. Und die einzige wirkliche Liebe ihres Lebens war Werner Berg, aber das war von kurzer Dauer, weil Werner Berg auf diese Weise seine Familie nicht gefährden wollte. Und diese Frau hat mich schon als Jugendseelsorger deswegen so beschäftigt, weil sie so oft mit ihren Gedichten auf katholischen Kanzeln missbraucht wurde. Man hat so getan, als hätte sie in ihrer direkten Begegnung mit Gott, und die hat absolut bestanden. Und sehr oft sagt sie Gott und meint aber, er sehnt sich aber den Werner Berg. Und das ist auch legitim. Und in meinen schwierigsten Zeiten war sie literarisch mein größter Trost. Und darum möchte ich dir, lieber Norbert, nicht nur diese beiden Bände überreichen und deiner Frau und eurer Familie, sondern ich möchte dir zwei der für mich bewegendsten Gedichte aus dem Schatz der Christine Lavant hier zum Abschluss. Das will aber nicht heißen, dass wir deswegen aufhören zu reden, aber es geht ja da draußen bis 10 Uhr weiter, habe ich gehört. Möchte ich dir diese beiden Gedichte schenken. Das erste ist die Sehnsucht, dass da der kommt, auf den sie wartet, und sie weiß, dass er nicht kommt, trotzdem hört sie nicht auf zu warten. Käme er aber, dann würde sie aus dem Zement eine Blume herausstampfen, aus Freude darüber, dass er da ist. Wie viel durchwachte Nächte, wie viel nicht gestillte Sehnsucht in jedem von uns wird durch solche Texte wachgerufen. Und wenn wir uns daran erinnern, ist dieses dabei Verweilen eine Art tiefster Spiritualität. Und dieses erste Gedicht geht so. Sag mir ein Wort, und ich stampfe dir aus dem Zement eine Blume heraus. Denn ich bin mächtig geworden vor Schwäche und vom sinnlosen Warten, Magneten in allen Sinnen. Sicher wirst du erscheinen müssen. Über dem Bahnhof zittert die Luft, und die Taubenschwärme erwarten den Einbruch der großen Freude. Das Licht hat sich sanft auf die Schienen gelegt, weg von den Haaren der Mädchen und aus den Augen der Männer. Ich habe aufgehört zu weinen, aufgehört auch auf das Wunder zu warten, denn eines ereignet sich immerwährend im Wachstum meiner Schwäche, die da steigt und steigt hoch über die Tauben hinauf und hinunter in schwarze Brunnen, wo auch tagsüber noch sichtbar sind die verheimlichten Sterne. Dort unten wechselt nicht Tag und Nacht. Dort unten begehrst du noch ununterbrochen die sanfte Blume meines Willens. Und das andere Gedicht, das ist an Ungeheuerlichkeit schon deswegen nicht zu übertreffen, weil sie sich vorstellt, dass sie in der Sehnsucht nach Liebe, die so selten in ihrem Leben möglich geworden ist, dass sie auf der Bahre, bevor sie begraben wird, noch im Traum ein Fünklein Liebe geschenkt bekommt. Und dabei wie der biblische Hiob mit Gott streitet und ihn bittet, das Geplappere seiner Frommen nicht ernst zu nehmen. Denn in den Himmel, von dem diese sogenannten Frommen träumen, will sie nicht kommen. Und der heilige Zorn, der da drinnen ist, ist an Wesentlichkeit und an spiritueller Leidenschaft für meine Begriffe nicht zu übertreffen. Das war mein Leben, Gott. Vergiss das nicht. Ich werde niemals wieder eines haben. Du kannst's verzögern, dass sie mich begraben und dass mein Herz an diesem Kummer bricht. Doch seither bin und bleib ich eine Leiche. Sag nicht, so viele hätten schon das Gleiche mit deiner Hilfe herrlich überstanden und wären fromm und heilige geworden. Mein Leichnam tobt und will sich noch ermorden, und die dazu, die dich als Trost erfanden, dort, wo du niemals wirklich wirksam bist. An meinen Nerven zehrt ein Wolf und frisst. Bist das auch du? Und wühlt denn deine Hand in meinem Häuflein glimmernden Verstands so grob herum und hält mich überwach, wenn alle schlafen? Gott sagt das nicht nach. Sag keins der lauen Worte deiner Frommen. Ich will ja nicht in ihren Himmel kommen. Nur einmal noch, bevor sie mich begraben, lass mich im Traum ein Fünklein Liebe haben. Norbert, ich gratuliere dir zu deiner Hochzeit.
Ich bin sprachlos vor Rührung. Vielen Dank. Möchte das auch jetzt bleiben und möchte an diesem Punkt sozusagen den offiziellen Rahmen schließen. Nicht ohne auf den Büchertisch hinzuweisen, wo dein Buch zu erwerben ist, und bist ja sicher auch bereit, was hineinzuschreiben. Und ich möchte einfach Danke sagen. Vielen Dank, Arnold Metnitzer. Ganz kurz noch ein Wort, wie es hier bei uns weitergeht. Nächste Woche sind wir unterwegs mit einem gemeinsamen Freund, das weißt du gar nicht, Hubert Nitsch, der Kunstreferent und wir haben da schon zwei Exkursionen mit ihm unternommen in Sakralräume, wo zeitgenössische Kunst, wo er uns sozusagen Augen schenkt, wo er uns das Schauen lernt. Nächste Woche sind wir unterwegs in die Marcel-Kallo-Kirche in Linz-Auwiesen. Wer mitkommen möchte, möge sich bitte anmelden, dann kriegt er genauere Informationen. Für heute, schön, dass Sie da sind, dass Sie da waren. Vielen Dank.